بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، ich grüße euch liebe Brüder zu unserem heutigen Unterricht. Und alhamdulillah, wir sind immer noch bei diesem Buch von Ar-Risala in der Rechtsschule von Imam Malik, von dem Rechtsgelehrten, von dem Imam Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, der im 4. Jahrhundert gelebt hat. Und alhamdulillah, dieses Buch ist umfassend, es erfasst viele wichtige Bereiche der Religion. Denn er fängt mit Aqida, kompakt von A bis Z. Und wir sind alhamdulillah in Aqida fast am Ende. Wir haben nur noch eine halbe Seite. Und dann Fiqh. Und nach dem Fiqh haben wir Usulul Fiqh. Und dann gibt es auch ein extra Kapitel für das Benehmen und gute Charaktereigenschaften. Und vorher, meine liebe Brüder, möchte ich euch und mich selber erinnern über die Stellung dafür, dass man die Schritten zu solchen Sitzungen macht, wo man nach Wissen strebt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt uns die frohe Botschaft, indem er sagt: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Der in einem Weg geht und sich auf dem Weg macht, nach Wissen zu streben, Allah erleichtert ihn und ermöglicht ihm einen Weg zum Paradies. Nur dadurch. Und das Wissen, meine lieben Brüder, ist Licht für dein Herz, ist Kraft für dein Glauben, ist Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die meisten, die Allah ta'ala fürchten, sind die Wissenden. Das sagt Allah ta'ala: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Die meisten, die Allah ta'ala fürchten und die Gottesfurcht haben, das sind die Ulama, die Leute, die Wissen haben. Und dass Allah ta'ala dich auserwählt hat, überhaupt teilzunehmen, es ist eine Gnade von Allah ta'ala. Und das ist ein Zeichen, dass Allah für dich Gutes möchte. Du musst nur das nehmen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Wenn Allah für jemanden etwas Gutes will, dann gibt er ihm Wissen in der Religion. Von daher, das ist ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala für die Anwesenden etwas Gutes möchte und will. Wir möchten nur das in die Hand nehmen und auf diesen Weg gehen und bleiben und festhalten. Und das Wissen, meine lieben Brüder, ist auch Leben. Schaff Leben in deiner Religion und in deiner Praxis deiner Religion. Denn Allah ta'ala sagt: أَفَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Hier gibt Allah Ta'ala ein Gleichnis zwischen zwei. Ist etwa derjenige, der tot war und den wir lebendig gemacht haben, indem wir ihm Licht in seinem Herzen gegeben hat, womit er durch den Finsternis läuft, ist er etwa gleich wie einer, der tot ist und der in den Finsternissen ist? Niemals sind sie gleich. Was ist gemeint mit dem Ersten? Der Wissen hat. Und was ist gemeint mit dem Zweiten? Der kein Wissen hat. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Die Stellung des Wissenden gegenüber des Unwissenden ist wie die Stellung von dem Mond gegenüber den anderen Sternen und anderen Planeten. Gucken wir die Sterne, wie sie sind, aber gucken wir den Mond, wie Allah subhanahu wa ta'ala diesen Mond auserwählt hat und er hat bei ihm geschworen im Koran und mehrmals erwählt und erwähnt. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist diese Stellung. Und wenn du nach Wissen strebst, wenn du nach Wissen strebst, dann hast du diese Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ulama'a warathatul anbiya' wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'il al-kawakib wa innal 'alima la yastaghfiru lahu kullu man fil ardi wa man fis sama'. Hatta al-hutu fil bahr wa hatta al-namlu fi juhurihim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, für den Wissenden bitten so viele um Vergebung. So viele bitten für dich, nur weil du hier sitzt. Alle, die in den Himmel und auf der Erde sind, von den Engeln. Und auch die Tieren beten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für denjenigen, der nach Wissen strebt. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Auch die Fische im Meer und auch die Ameisen in ihren Löchern. In einer Art und Weise, die wir nicht kennen. Und der Prophet und Allah ta'ala sagt auch im Koran: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ha? Sag, es sind diejenigen, die wissen, gleich wie diejenigen, die nicht wissen. Das heißt, niemals sind sie gleich. Immer der Wissen hat, er hat eine höhere Stufe bei Allah ta'ala als derjenige, der weniger Wissen hat. Allah ta'ala sagt, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات. Allah erhöht diejenigen von euch, die glauben und Wissen haben, um Rangstufen. Im Jenseits werden sie um Rangstufen erhöht. Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen schenken. Und besonders Al-Baraka, Segen dabei. Denn wir wollen nicht ein Wissen haben ohne Segen. Ohne dass man danach lebt. Ohne dass man die Früchte davon hat. Ohne dass man dabei Gottes Furcht bekommt. So ein Wissen wird uns nicht nutzen. Im Gegenteil, das wird uns bestrafen. Und wird gegen uns sein. Genauso wie derjenige, über den Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet hat, dass er ihn gesehen hat. Er ist in einer Raha. Er ist wie in einer, er kennt das, wo man Mehl macht. Da gab es damals Kühe oder die Mühle, ja. Und die Kuh läuft die ganze Zeit um diese Mühle. Und so hat er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jemanden gesehen, der dessen Adern und Darmen draußen sind und er wird wie eine Mühle, er wird dadurch bestraft und die ganze Zeit wird er gerollt. Als der Prophet ﷺ gefragt hat, wer ist dieser, dann sagten die Engel zu ihm, das ist derjenige, der Wissen hatte und er tut nicht, was er weiß. Er ruft, aber er tut nicht, wofür er ruft. Wal'iyadu billah. Deswegen müssen wir uns anstrengen und bemühen, dass wir auf dieses Wissen haben und dass wir das praktizieren, bi'idhnillahi ta'ala. Und dieses Wissen, meine lieben Brüder, befestigt uns in der Zeit der Versuchungen. In einer Zeit, wo viele zweifelhaften Fragen von rechts und links kommen und wo man aufpassen muss, dass man dabei bewaffnet ist. Bewaffnet mit Wissen. Gegen Einflüsterungen von Shaitan. Shaitan, sei es von Menschen oder von den Dschinn. Dass man bewaffnet ist und man auf festem Boden ist. Die letzte Woche haben wir über ein ganz wichtiges Thema gesprochen. Und zwar über Takfir. Und der Satz, was Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani gesagt hat, وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. Keiner von den Leuten der قبلة darf mit Kufr bezichtigt werden. Keiner von den Leuten der قبلة. Wer sind die Leute der قبلة? Haben wir letztes Mal gesagt? Alle Muslime darf mit Kufr bezichtigt werden. nur weil von Ahlul Qibla ist, auch wenn du Dinge siehst, die ihn eventuell zum Kufr bringen, du darfst ihn nicht als Kafir bezeichnen, weil in diesen Sachen musst du darüber Wissen haben und wer darf ihn mit Kufr bezichtigen? Nur die Ulama, die Wissen darüber haben und die urteilen können. Aber wir können niemals urteilen. Besonders jemand, der vom Grundsatz her ein Muslim ist. Er ist als Muslim geboren. Und wir haben darüber gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es viele Dinge gibt, die uns davor hindern, jemanden als Kafir zu bezeichnen. Und das waren mehrere sieben Hindernisse, die uns hindern, überhaupt ein Urteil zu sprechen, jemanden als Ungläubige zu bezeichnen. Wer erinnert mich, Yallah? Yallah, Shami. Al-Jahl. Nummer eins, Al-Jahl, die Unwissenheit. Vielleicht weiß er nicht über die Sache, die er gerade tut. Ein Beispiel dafür von Al-Quran, wo Musa a.s. mit den Kindern Israel unterwegs war. Und dann sind sie über das Meer gefahren und dann kamen sie auf ein Dorf. Was haben sie ihm gesagt? Sie haben eigentlich Kufr gesprochen. Sie haben gesagt, ja Musa, ij'al lana ilahan kama lahumu aliha. Ha? Sie kamen auf Leute, die auf ihren Götzen, sie stehen vor ihren Götzen und beten ihren Götzen. Da sagten sie, O Moses, mach uns auch einen Götze. Genauso wie Götzen haben. Was hat Musa ihnen gesagt? Qala innakum qawmun tajhalun. Jahl. Das ist eine Unwissenheit von euch. Und dann hat er ihnen beigebracht und gelehrt, was Tawhid ist. Inna ha'ula mutabbarun ma hum fih wa batinun ma kanu ya'malun. Dann hat er ihnen erklärt, diese Leute, sie sind in wahren Verlust und alles, was sie tun, geht in die Nichte, wird nicht von Allah Ta'ala angenommen. Und dann begann er ihnen Tawhid beizubringen. Also Jahl. Jemand tut etwas, was eigentlich Kufr ist, aber er wusste gar nicht, dass das Kufr ist. Nummer zwei. Was hindert uns, auch jemanden als Kafir zu bezeichnen? Die Absicht. Ein Beispiel dafür.
Ja, zum Beispiel nicht die Absicht, zum Beispiel etwas, zum Beispiel Kufr zu machen.
Ja.
Absicht hat er nicht.
Aber er hat das getan.
Er hat das getan, ja. Und nicht mit der Absicht.
Und mit welcher Absicht hat er das gemacht? Weil wir haben hier zwei oder drei Beispiele gegeben. Lassen wir die Nia am Ende, weil die ist mit zwei Beispielen verbunden. Was kommt?
Zwang.
Ah? Zwang. Ja, genau. Vielleicht ist jemanden gezwungen, Kufr zu begehen. Ja, ein Beispiel dafür.
Naja, wenn zum Beispiel...
aus der Sunna oder aus dem Koran?
Ja, aus der Sunna, als die ersten Märtyrer... waren, sollten doch Mohammed verfluchen und sich vom Islam abkehren, damit sie überleben.
Ja.
Und die Eltern von dem einen wurden umgebracht, ich habe jetzt vergessen, wie er
hieß. Ammar.
Ammar. Und er selbst hat dann sich losgesagt, damit er überlebt.
Also, Ammar, sie haben ihn gezwungen, sie haben seine Mutter und seinen Vater getötet. Unter Zwang forderten sie von ihm, dass er Mohammed beleidigt und beschimpft und sich von ihm lossagt. Dann kam er weinend zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, ma tarakuni hatta niltu minki. Sie haben mich nicht losgelassen, erst als ich mich von dir losgesagt habe. Dann sagte er ihm, was hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt? Wie findest du dein Herz? Was ist in dein Herz? Was hat er ihm geantwortet?
Er ist zufrieden.
Zufrieden und ruhig mit dem Glauben. Mutma'innun bil Iman. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihm was gesagt. Das ist ein Beweis, dass man nicht Kafir ist, auch wenn man das spricht.
Wenn sie das nochmal machen, dann sag das
Gleiche. Sehr gut. Wenn sie es mit dir nochmal wiederholen, dann mach mit ihm wieder das Gleiche. Das ist auch ein Beispiel dafür. Und dafür hat Allah ein Vers im Koran herabgesandt. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Außer denjenigen, der gezwungen ist zum Kufr, aber in dem sein Herz immer noch fest und zufrieden mit dem Glauben ist. Drei. Was hindert uns, jemanden als Kafir zu bezeichnen? Das ist das Problem. Die Leute, sie wollen gar nicht nach diesen Dingen suchen, bei den Einzelpersonen und beeilen sich bei dem Urteil. Und wenn man sie fragt, kennst du die Hindernisse, die dich davon hindern, überhaupt Kufr zu urteilen? Ja? Ja, die suchen wieder die ganze Zeit. Die Hindernisse, das sind die Entschuldigungsgründe. Entweder, haben wir gesagt, ist er gezwungen, das ist auch ein Entschuldigungsgrund. Oder, ja, weiter.
Mehrdeutigkeit.
Er sagt etwas, was eigentlich Kufr ist. Aber er meint damit was anderes. Also das ist Mehrdeutigkeit in seine Worte. Mehrdeutigkeit in seinen Worten. Das kann auch sein, denn wir können etwas sprechen, wo der andere etwas weiß, denkt, dass wir Kufr sprechen. Es gibt zum Beispiel, du erzählst über eine Geschichte und dann meintest du, dass jemand gesagt hat, Jesus ist Sohn Gottes. Ja? Und für den anderen, er hört, aber er weiß nicht in welchem Kontext. Es könnte in diesem Kontext sein, aber es könnte in dem Kontext sein. Das ist eine Mehrdeutigkeit für den Zuhörer. Ja? Deswegen muss man auch aufpassen und untersuchen, ob das mehrdeutig ist oder nicht. Anderer Grund.
Man verspricht, also es gibt doch diese eine Hadith, wo der Kamel
genau. Genau, das haben wir auch erwähnt. Fehler. Wenn man einen Fehler und hier verbinden wir das mit der Absicht. Ja? Wenn man einen Fehler macht, es war, Muhammad Fasim hat uns überliefert über einen Mann, er sagt, der aus Freude was Falsches gesagt hat. Und das ist ein Beispiel der Reuenden. Wenn jemand so bereut, Allah freut sich über ihn. Genauso wie ein Mann, der seine Kamelstute innerhalb der Wüste verloren hat. Und auf seiner Kamelstute liegt Essen und Trinken und alles Mögliche für ihn. Und das ist eine Wüste. Da gibt es weder Recht, kein Dorf. Er ist mitten. Dann hat er auf den Tod gewartet und sich hingelegt. Nachdem er aufgestanden ist, hat er von Freude Kufr gesprochen. Kufr, Unglauben. Dann sagte er, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Er wollte sagen, O Allah, ich bin dein Herr, ich bin dein Diener und du bist mein Herr. Er wollte ihm danken. Und dann sagt Muhammad s.a.w. Achta'a min shiddatil farah. Er hat Fehler gesprochen, aber aus Freude. Ja, das heißt, das ist übertriebene Freude. Und da haben wir auch das Gegenteil. Gab es ein anderes Hindernis? Zorn. Haben wir darüber gesprochen. Übertriebener Zorn, wo man wie ein Blackout bekommt, wo man nicht mehr weiß, was man tut. Wenn jemand jetzt auf einmal Koran geschmissen hat. Koran schmeißen ist Kufr. Koran schmeißen ist Kufr. Aber es kann sein, dass er gar nicht da ist. Mit seinem Kopf und er wusste gar nicht vielleicht, dass das in seiner Hand ist. Und wir haben ein Beispiel dafür gegeben. Was war das? Was ist passiert?
Er hatte die Tafeln gehabt, wo Allahs Worte drin standen und als er zurückkam und gesehen hat, dass seine Sahaba quasi ein goldenes Kalb angebetet haben, hat er vor Zorn diese Tafeln weggeschmissen.
Sehr gut, das ist ein gutes Beispiel. Er fand die Benu Israel, wie sie den Kalb anbeten. Er kam zurück. Und er hatte die Tora in seiner Hand auf den Tafeln. Wa alqa al-alwah. Dann hat er sie geschmissen auf den Boden. Aus Zorn. Und er ging direkt zu seinem Bruder Harun. Und er wollte ihn gerade schlagen. Wa alqa al-alwah. Wa akhada bi ra'si akhihi yajurruhu ilayh. Ja? Und dann gab das Gespräch zwischen den beiden. Ja. Und was gab es noch? Gab es noch ein anderen Hindernis? Ja, also das war auch, was mir einfällt. Und wir haben gesagt, wer ist dafür beauftragt oder wer hat die Zulassung überhaupt, Takfir zu sprechen? Wer macht das? Können wir das tun? Die Ulama. Das ist im Falle eines Muslims. Wenn wir einen Muslim vom Islam ausschließen. Das darf keiner machen von uns. Kein einziger. Ein Muslim vom Islam auszuschließen, das dürfen nur die Wissenden. Nachdem sie ermitteln, nachdem sie ihn fragen, nachdem sie mit ihm ein Gespräch durchführen und alles klar, um Klarheit zu schaffen. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Der Imam sagt, das ist alles, es gehört zum Aqidah. وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Wir glauben daran, dass Ash-Shuhada lebendig sind bei ihren Herren, werden sie versorgt. Ash-Shuhada ist die Mehrzahl von Shahid. Und Shahid ist derjenige, der im Allahs Weg, der im Allahs Weg gestorben ist. Und ich sage nicht getötet wird, sondern gestorben ist. Ja? Denn viele denken, dass Shahid ist derjenige, der in der Schlacht getötet wird. Und das ist eine Art von Shuhada. Deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Sahaba war, er fragte sie, ما تعدون الشهيد فيكم؟ Wer ist Shahid bei euch? Was, wie definiert ihr den Shahid? Dann sagten sie alle, Shahid, das ist derjenige, der in der Schlacht getötet wurde. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also, das heißt, nach eurer Definition, sind die Märtyrer in meiner Umma ganz wenig. Wenn man die Umma so betrachtet, Milliarden und Abermilliarden, wer unter ihnen in einer Schlacht stirbt? Die wenigen gezählt. Er sagt, dann wären die Shuhada in meiner Umma ganz wenig. Dann hat er die richtige Definition gegeben. Er sagt, derjenige, der ertrunken wird, beim Ertrinken stirbt, ist Shahid. Derjenige, der dessen Haus auf ihm gestürzt ist, Erdbeben zum Beispiel, ist Shahid. Derjenige, der mit einem Messer gestochen wurde, ist ein Shahid. Die Frau, wenn sie gebärt und bei der Geburt gestorben ist, ist Shahida. Derjenige, der durch Ta'un stirbt, der durch diese Krankheit, diese schlimmen Krankheiten, Ta'un ist ein Beispiel, Pest, aber es ist ein Beispiel. Alle Krankheiten werden damit auch verglichen. Mit großen, schlimmen Krankheiten gestorben, ist Shahid. Derjenige, der in einem Brandunfall gestorben ist, ist Shahid. Derjenige, der in allgemein in einem Unfall gestorben ist, ist Shahid. MashaAllah, so viele sind Shuhada. Und deswegen, diese Shuhada sind bei Allah subhanahu wa ta'ala lebendig. Aber diese Shuhada sind in mehreren Stufen im Paradies. Sie haben nicht alle die gleiche Stufe. Und diese Shuhada heißen Shahid unter einer Voraussetzung, dass sie an Allah am jüngsten Tag glauben und an Muhammad und an den Koran. Nicht, dass jemand im Brand gestorben ist und er glaubt gar nicht und sagen, er ist Shahid. Nein, den nennen wir nicht Shahid. Die Voraussetzung ist Ausweis. Das heißt, Glaubensbekenntnis, die er verinnerlicht im Herzen, das muss sein. Und Shuhada sind bei Allah subhanahu wa ta'ala in hohen Stufen. In hohen Stufen. Und er hat sie mit den Propheten gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Allah ta'ala erwähnt die Propheten und die Siddiqin und die Shuhada zusammen nebeneinander, dass derjenige, der Allah und seinen Gesandten gehorcht, er ist mit ihnen oben. Und Shuhada untereinander sind in mehreren Stufen. Zwei von den Gefährten sind in einer Schlacht gefallen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihre Stufe gesehen im Paradies. Dass einer über den anderen ist, obwohl sie in demselben Ort was gestorben sind. Dann haben die Sahaba gefragt, wieso, ja Rasulullah? Wieso? Er sagt, bei dem ersten, er hat sich ein bisschen verzögert, gezögert. Und danach ist er reingegangen. Bei dem anderen, er hat sich nicht verzögert, er ist einfach rein. Nur wegen dieser Kleinigkeit hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ihre Stufe erhöht. Und Shuhada natürlich sind auch untereinander, wenn sie gleich sind, im Sterben und alles Mögliche, Allah subhanahu wa ta'ala unterscheidet auch zwischen ihnen durch ihren Taten und das, was sie besitzen. Deswegen bei Schlacht von Uhud, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie begraben möchte, welches Shahid hat er zuerst im Grab reingebracht? Der mehr Koran und mehr Wissen hat, sollte zuerst begraben werden. Und danach der zweite. Und so geht es weiter. Also, wie Allah ta'ala sagt, hum darajatun inda Allah. Sie sind in mehreren Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Hier sagt der Imam einen ganz wichtigen Satz. Inda rabbihim ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Die Märtyrer sind lebendig. Sie sind lebendig bei ihren Herren. Werden sie versorgt. Allah ta'ala sagt das im Koran. وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الله تعالى sagt: Und denke nicht, dass diejenigen, die im Allahs Weg gestorben sind und gefallen sind, dass sie tot sind. Nein, eher sind sie lebendig. Bei ihren Herren werden sie versorgt. Und sie geben frohe Botschaften für diejenigen, die nach ihnen kommen. Und sie bekommen eine hohe Stellung von ihren Herren. Also sie sind lebendig. Allah Ta'ala sagt, wir dürfen ihnen nicht sagen, dass sie gestorben sind, sondern wir sagen, sie sind lebendig bei ihren Herren. Aber hier kommen ein paar Muslime und wollen, wal'iyadu billah, Mehrdeutigkeiten nutzen, um eine Neuerung unter den Muslimen reinzubringen. Sie sagen, weil Shuhada lebendig sind, wie Allah Ta'ala sie genannt hat, dann dürfen wir zu ihren Gräbern gehen und mit ihnen reden. Denn sie sind lebendig. Und wir dürfen ihnen sagen, betet für uns für. Und wir dürfen sie sogar auch anrufen. Wir sagen, wal'iyadu billah, das ist gegen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn sie sind zwar lebendig, aber nicht für uns. Für uns sind sie gestorben und sind Sterbende und tot. Aber bei Allah sind sie lebendig. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Shahid und einem normalen Mensch. Ein Shahid, seine Seele wird genommen und sie geht ins Paradies rein. Ins Paradies, wo keiner reingeht eigentlich. Aber sie gehen ins Paradies. Guck mal, wenn du nur, das ist nur ein Beispiel, das ist nicht gleich. Nur ein Beispiel, wenn du nur träumst und du denkst, du bist in Wirklichkeit. Und du genießt deinen Traum. Sogar, dass du aufstehst und lachend. Oder weinend. Oder dass dein Herz schlägt. Und dass du denkst, das war alles richtig. In einem Traum genießt du wie eine Art der Wirklichkeit. Ar-Ruh, deine Seele ist ganz anders sogar. Noch echter. Das ist das, was du jetzt bist. Der neben mir sitzt, das ist dein Ruh. Nur halt der Unterschied ist, dass sie jetzt in deinem Körper ist. Nur wenn du stirbst als Shahid, wenn man stirbt als Shahid, seine Ruh, du bist im Paradies. Du genießt alles, aber in einer Form von Ruh. Ja? Du isst vom Paradies, du trinkst vom Paradies, du genießt alle Wonne des Paradieses, genießt du. Und darüber sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Seelen von den Shuhada, sie sind innerhalb von Vögeln von Paradies. Diese Vögel, die kommen unter dem Thron Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dann gehen sie wieder in Paradies und dann, wenn sie sich erholen wollen, dann gehen sie zu unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Doch sind sie. Oder in einem anderen Hadith, sie sind wie die Lichter. Sie hängen unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala, sind diese Seelen. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Sie sind lebendig bei ihren Herren. Bei ihren Herren sind sie lebendig. Ansonsten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala hat ihm gesagt, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. In der Ayah, du kannst nicht diejenigen, die in den Gräbern sind, zum Hören bringen. Keiner kann diejenigen, die in Gräbern sind, zum Hören bringen. Und sie sind von uns und von dieser Welt ausgeschaltet. Sie wissen nichts mehr. Sie sind gestorben. Das heißt, von uns sind sie getrennt von dieser Welt. Aber die Seelen können sich treffen. Eine Seele von einem Lebendigen kann die Seele von einem Sterbenden treffen. Und kann ihm erzählen im Traum über verborgene Sachen. Und es passiert, dass jemand seinen Vater sieht. Oder seine Mutter oder ein tugendhafter Mensch. Und er sagt ihm, mir geht es gut. Darüber sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إِنَّ الْأَرْوَاحَ جُنْدٌ مُجَنَّدَةٌ مَنْ تَعَارَفَ مِنْهَا اَتَلَفْ وَمَنْ تَنَاكَرَ مِنْهَا اَتَلَفْ. Die Seelen sind wie die Soldaten nebeneinander. Die Seelen, die einander Zuneigung zwischeneinander haben, die finden sich. Und die Seelen, die nicht, die keine Zuneigung zueinander haben, die stoßen sich ab, die trennen sich. Ja, und das ist das auch unter dem Lebendigen. Ja, du findest jemanden, du liebst ihn auf einmal. Auch wenn du ihn nicht kennst. Vom ersten Blick liebst du ihn. Was ist das? Welcher Effekt steckt drin? Deine Seele harmonisiert mit seiner Seele. Ja? Und du siehst jemanden, du hast ihn niemals gesehen, aber beim ersten Blick ist etwas in deinem Herzen passiert. Schwarz, alles zu. Was ist das? Schlechtes Gefühl. Was ist diese Welle, die dich erreicht hat? Was ist das? Tust du Unrecht zu den Leuten? Einfach nur so? Manchmal, aber viel oft bei einem gläubigen, ehrlichen, aufrichtigen, wenn er so ein Gefühl hat, das heißt, seine Seele harmonisiert nicht mit seiner Seele. Wenn er gut ist, dann ist der andere schlecht. Wenn er schlecht ist, dann ist der andere gut. So ist das. Aber die Guten finden sich und die Schlechten finden sich. Das sagt Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Wenn eine Gruppe von Betenden und Gläubigen in einem Raum sitzen, 100 Leute, und einer von ihnen ist Heuchler, er sitzt da. Da kommt auf einmal ein Heuchler rein, der ihn gar nicht kennt und die anderen nicht kennt. Wisst ihr, wie der Heuchler sich hinsetzt? Neben seinem Freund. Ohne dass er es merkt. Anziehungskräfte, Allahu alam, nenn das, wie du willst. Aber es passiert so, dass sie zueinander finden. Und wenn alle Heuchler sind und Frevler sind und einer unter ihnen ist gläubig, da kommt der Gläubige, er geht und setzt sich hin neben dem Gläubigen. Das sind Dinge, die für unsere Wissenschaft unerklärbar sind. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte das in diesem Hadith. Man ta'arafa minha atalaf. Sie ziehen sich und sie finden einander. Das sind das. عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Also, sie sind lebendig bei ihren Herren. Nicht für uns, sondern für Allah sind sie lebendig. Und was ist mit den Seelen von den anderen, normalen Menschen? Die sind nicht oben im Paradies. Sie werden zum Grab zurückgeschickt. Und da gibt es eine Verbindung zwischen dieser Seele und diesem Körper. Der zerfällt und der Knochen hat. Gibt es eine Verbindung. Diese Verbindung bleibt ewig. Aber wo liegt die? Wo liegt die Seele? Über dem Grab, in dem Grab, weit entfernt. Allahu alam. Aber die ist unten auf der Erde. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأَرْجِعُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. Jetzt, die Seelen genießen den Genuss im Paradies. Aber es gibt auch derjenige, der nicht im Paradies reingeht, vor Yawm al-Qiyamah. Er ist nicht Shahid. Seine Seele verpasst nicht so viel. Yani, verpasst zwar das Paradies, aber er hat auch eine Art, einen kleinen Paradieschen, kann man so nennen. Und wo? In seinem Grab. In seinem Grab. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qabru inna rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarinna. Der Grab oder das Grab. Das Grab ist entweder ein Paradiesgarten, ein Garten von den Gärten des Paradieses, mit verschiedenen Wonne, oder ist das eine Grube von den Gruben der Hölle? Wal-iyadu billah. Ha? Und deswegen sagen die Ulama, die Strafe im Grab ist für die Seele. Und am Tag der Auferstehung wird die Strafe für die Seele und für den Körper, so wie man es in Tatsache ist. Wal-iyadu billah. Das Gleiche, die Wonne im Grab ist für die Seele. Und die Wonne im Paradies am Tag der Auferstehung ist für die Seele und den Körper, so wie du bist und so wie du jetzt sitzt. Deswegen hat der Imam gleich diese Sache erwähnt. Er sagt, وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثٌ وَأَرْوَاحُ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ مُعَذَّبَةٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Die Seelen von der Leute der Glücklichkeit, der Glückseligkeit, das heißt die Glücklichen, die Gläubigen, ihre Seelen, Baqiya, ist bleibend, Na'ima, hat eine Wonne, die genießt die Wonne, Na'ima, illa yawmi yub'athun, bis zum Tag der Auferstehung. Also sie bleiben, das heißt nicht, dass sie zerfallen. Also der Körper zerfällt. Was ist mit der Seele? Nicht, dass man sagt, sie verschwindet, gibt es nicht mehr. Weil manche von den muslimischen Sekten, sie sagen, die Seele ist tot, der Körper ist tot, alles ist weg. Ja. Und wie macht man Allah Ta'ala, wie macht Allah Ta'ala wieder sie lebendig am Tag der Auferstehung? Sie sagen, er schafft sie nochmal von neu. Er widerspricht damit den Koran und den Hadith. Denn die Seelen sind bleibend. Körper bleibt? Körper bleibt? Nein, bleibt nicht. Muhammad sagt, kullu shay'in min ibn Adam yabla, au yamut, illa ajbud dalab. Alles stirbt in deinem Körper. Alles geht weg und zerfällt. Alles. Außer dieser Steißbein, diese kleinen Linse, so ein kleines Steißbein neben deinem Rücken, das bleibt. Ja, aber alles geht weg. Aber die Seele zerfällt, verschwindet, geht sie irgendwo. Nein, die bleibt. So wie du bist. So wie du fühlst.